Hebräer 8,6, das ist unser Bibelvers für unsere Serie Bündnisse. Hebräer 8,6, der zweite Teil. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiter reichende Zusagen stützt. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Hebräer 8,6, der zweite Teil. Jesus ist ja der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiter reichende Zusagen stützt. Halleluja, ich liebe das. Okay. Darf ich mit einem Witz anfangen? Ja. Da waren drei Personen, meine Witze sind theologisch nicht ganz korrekt, aber da waren drei Personen, die sind alle drei zum Tode verurteilt worden. Und als ihr Tag war, sozusagen ihr Todestag, hatten sie die Wahl, kam der Erste und dann fragen sie ihn, okay, du hast die Wahl, entweder zwischen der Giftspritze oder zwischen dem elektrischen Stuhl. Was wählst du? Und der Erste sagt, okay, hey, ich nehme die Giftspritze. Injizieren ihm die Giftspritze und er stirbt. Der Zweite kommt und fragt der Wärter, hey, du hast die Wahl zwischen Giftspritze und elektrischen Stuhl. Sagt er, ja, ich nehme den elektrischen Stuhl. Die machen alles, bereiten alles vor, er setzt sich drauf. Er schmeißt den Strom an, passiert nichts. Er versucht es nochmal, passiert wieder nichts. Und der Wärter sagt, also bei uns ist das Gesetz so, dass du sozusagen deine Strafe hier bekommen hast, weil es nicht funktioniert. Bist du jetzt ein freier Mann? Kommt der Dritte und fragen sie ihn auch, hey, du hast die Wahl zwischen Giftspritze und zwischen dem elektrischen Stuhl. Sagt er, ich nehme die Giftspritze, weil der elektrische Stuhl scheint nicht zu funktionieren. Das Ding ist... Meine Witze sind nicht theologisch korrekt, aber was es manchmal aufzeigt, ist einfach die Art und Weise, wie Menschen denken, okay? Du bist manchmal so gewohnt, in eine Richtung zu denken. Du bist so gewohnt, mit einer Sache umzugehen, dass du die Freiheit eines Bundes möglicherweise gar nicht erkennst, okay? Du bist so gewohnt, du hast dich so darauf fixiert, mit dem, wie du bist, damit zufrieden zu sein, mit dem, wer du bist, einfach damit dich abgefunden zu haben, dass wenn die Lösung vor dir steht, du nicht die Möglichkeit hast, verblendet bist, vielleicht blind bist, einfach zu erkennen, welche Größe und welche Kraft eigentlich die Lösung, die da ist, eigentlich für dich zur Verfügung gestellt worden ist. Und das ist zwar ein Witz, aber ich glaube, er beschreibt einfach fantastisch, weißt, diese Sachen. Wir haben, deswegen, mir tut es einfach weh, wenn wir Christen haben, wie ich gesagt habe, die möglicherweise ihr ganzes Leben Jesus geliebt haben, ihr ganzes Leben Gott gelobt haben und trotzdem durch Schwierigkeiten durchgehen und möglicherweise in Armut, in Schwierigkeiten, in Krankheiten und all diesen Sachen am Ende vielleicht sogar sterben. Obwohl Jesus am Kreuz doch alles bereits getan hat. Die Israeliten hatten eine fantastische Zeit mit Gott. Gott hat sie versorgt, Gott hat sie unterstützt, Gott hat sie sogar geheilt. Gott war so gnädig mit ihnen. Aber Jesus ist gekommen, weil er gesagt hat, ey, es gibt noch was Besseres und das ist das, was ich freisetze. Und deswegen ist Jesus gekommen. Und wenn er alles freigesetzt hat, was wir benötigen, dann wollen wir auch alles ausleben, was er freigesetzt hat. Warum? Weil wir ihm damit Ehre geben. Amen. Und ich glaube wirklich, dass einfach die Art und Weise, ich habe es 100 Male schon erwähnt, ich als Christ, ich habe Gott schon immer geliebt. Ich wollte die Geschichten immer hören von Gott, okay? Von Kindesbeinen an. Ich wollte nur von Jesus wissen. Meine Eltern sollten mir von Jesus erzählen. Wenn du mich gefragt hast, was ich werden will, ich wollte Priester werden. Ich wollte Gott dienen. Bis zu dem Augenblick, wo sie mir gesagt haben, ich darf nicht heiraten. Aber ich wollte Gott dienen. Das war mein Herz. Aber ich habe keine Ahnung von Gott gehabt. Obwohl er ja da war. Ich habe an ihn geglaubt. Aber ich war so, ich hätte gar keine Möglichkeit gehabt. Hättest du mir zwei Sachen vor mich gestellt. Ich hätte mich entschieden nach dem, was ich denke, das richtig ist. Aber das richtig ist, ist nicht das gewesen, was er an seinem Kreuz freigesetzt hat. Ich habe nicht an Heilung geglaubt. Aber hättest du mich gefragt, kann Gott heilen, hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Aber mir war nicht bewusst, dass ich Heilung ergreifen kann. Bis sozusagen ich so, wie sagt man, nicht entmutigt, sondern so verzweifelt war. Katharina, wo sind die Worte? So verzweifelt war, dass ich selbst Heilung gebraucht habe. Aber das Ding ist, ich habe nicht nach Heilung gefragt, sondern er hat sie mir gegeben, weil ich nicht wusste, dass er sie mir geben kann. Deswegen hat er sie mir gegeben, dass ich kennenlerne, dass er überhaupt Heilung für mich hat. Ich hatte Bandscheibenvorfälle. Gott hat mich von Bandscheiben geheilt. Sage ich immer. Nein. Ich habe meine Bandscheiben noch immer. Er hat mich von Bandscheibenvorfällen geheilt. Das habe ich gelernt. Halleluja. Okay. Aber meine Bandscheiben besitze ich noch immer. Okay. Und die sind besser wie jemals zuvor. Halleluja. Aber hättest du mich gefragt, kann Gott heilen? Natürlich, Gott kann alles, hätte ich gesagt. Gott kann alles. Aber dass er wirklich Heilung freigesetzt hat für mich, weil ich an ihn glaube, weil ich sein Kind bin und so weiter. Keine Chance hätte ich das geglaubt. Keine Chance. Warum? Meine Erfahrung war nicht so. Und genau deswegen hat Gott einen Bund festgelegt, einen Bund aufgestellt und keinen Vertrag. Ihr kennt die drei Sachen. Wieso? Was ist ein Bund? Als allererstes, ein Bund ist kein Vertrag. Ein Bund ist kein Vertrag. Verträge werden geschlossen zwischen zwei Parteien, die gleichgestellt sind und die beide sozusagen die Terms, die Paragraphen, die Regeln, die Bedingungen festlegen. Bei einem Vertrag, wenn eine Partei den Vertrag nicht erfüllt, beziehungsweise die Bedingungen nicht erfüllt, ist der Vertrag nichtig und du hast und der Vertrag kann aufgelöst werden. Deswegen hat Jesus einen Bund aufgestellt, weil das zweite, ein Bund besteht ewig. Und das dritte ist, dass der Bund immer von der stärkeren Partei festgelegt wird. Und das ist bei uns Gott. Also, habt ihr Zweifel, dass Gott stärker ist wie wir? Halleluja, weißt du, wenn du überlegst, weißt du, aus dem Universum irgendwo, mich sieht man ja gar nicht, egal was für eine Jacke ich anhabe, weißt du, egal wie die strahlt, weißt du, also, von da oben, wenn du da runterkommst, mich sieht man nicht, okay? Also, deswegen, hey, kann ich mich mit Gott nicht vergleichen, okay? Ich kann mich mit Gott nicht vergleichen. Das Ding ist, ich bin so dankbar, dass es ein Bund ist und kein Vertrag. Wisst ihr warum? Weil Verträge schließt du, die Bedingungen schließt du auf der Grundlage, was du kennst. Okay, hey, ich bin vom Balkan. Und errettete Leute vom Balkan sind schlimm, okay? Aber nicht errettete sind eine Katastrophe, okay? Und hey, weißt du, was für mich das Beste war? Das Beste war für mich, wenn ich mit jemandem einen Vertrag eingegangen bin und der nicht wusste, wie wertvoll eigentlich die Sache ist, die er mir gibt. Hey, ohne Witz. Oder wenn ich eine Sache habe, die ich verkauft habe und er eigentlich gar nicht weiß, wie schlecht es ist. So, wie gesagt, ich sag ja, wir vom Balkan, die nicht errettet sind, Katastrophe, okay? Also, ich war da nicht heilig, okay? Und das war für mich, war das das Beste, weißt du, mein so, du hast Geld für etwas bekommen, das nichts wert ist. Weißt du, aber warum? Weil die andere Partei nicht wusste. Und das ist ein Vertrag. Und deswegen sagt Gott, du hast gar keine Ahnung, wie viel dir zur Verfügung steht. Wie soll ich dann in einen Vertrag mit dir eingehen? Du kannst gar nicht diese Bedingungen, die du gerne hättest, egal was du dir vorstellst, das ist gar nicht groß genug, was ich dir geben möchte. Deswegen sagt Gott, muss ich einen Bund mit dir eingehen. Und schaut mal, Epheser 3,20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Wenn du in einem Vertrag bist, wenn du einen Vertrag hast, dann darf diese Bedingung hier nicht drinstehen. Nicht drinstehen. Aber wenn du in einem Bund bist, dann steht diese Bedingung hier drin. Warum? Weil die stärkere Partei setzt die Bedingungen fest. Und er hat gesagt, weil du keine Ahnung hast, welchen Segen eigentlich ich für dich freisetzen möchte, kann ich keinen Vertrag mit dir eingehen. Ich muss in einen Bund mit dir eingehen, dass du da hineintrittst und auf einmal dir der Raum geöffnet wird, dass du geheilt wirst, der Raum geöffnet wirst, dass du freigesetzt wirst, der Raum frei geöffnet wird, dass deine Familie gesegnet wird, der Raum freigesetzt wird, dass du, egal was du dir vorstellst, er hat mehr. Er hat mehr. Und das ist, wieso er einen Bund mit uns eingegangen ist und nicht einen Vertrag. Und dieser Bund ist ewig. Ist ewig. Er sagt sogar, wenn wir nicht treu sind, ist er trotzdem treu. Warum? Weil es ein Bund ist. Wenn es ein Vertrag wäre, wäre es ganz anders. Wenn ich nicht treu bin, muss er seinen Part nicht einhalten. Aber ein Bund ist da deswegen komplett anders und deswegen sagt Gott, ich werde einen Bund mit ihnen schließen. Amen. Halleluja. Ist das nicht gigantisch? Und unser Unterthema, die letzten drei Gottesdienste, war ja die Furcht des Herrn. Und ich werde jetzt noch ein Unterthema, Spaß. Unser Unterthema ist ja die Furcht des Herrn und über die Furcht des Herrn will ich eigentlich ein bisschen weitermachen. Wie wichtig die Furcht des Herrn ist. Und dass ich habe euch gesagt, wie das auf mich gekommen ist, dass, wo ich die Geschichte von Salomo gelesen habe, mal wieder, und Gott mich gefragt hat, hey, was würdest du dir eigentlich wünschen? Wenn du die Möglichkeit hättest, wie Salomon, wenn ich zu dir kommen würde und sage, du hast einen Wunsch, welchen würdest du haben? Und habe ich gedacht, hey, wenn Gott mich sowas fragt, dann muss ich erstmal darüber nachdenken, okay? Weil ich will hier nicht irgendwie schnell mit einem Schnellschuss irgendwas sagen. Und ich habe darüber nachgedacht und habe ich gedacht, hey, weißt du was? Dann habe ich über Glauben nachgedacht und habe ich gesagt, nein, Glauben ist es nicht. Dann habe ich über Herrlichkeit nachgedacht. Nein, Herrlichkeit ist es nicht. Dann habe ich über Leidenschaft nachgedacht. Ich sage, nein, Leidenschaft ist es nicht. Dann habe ich über Weisheit nachgedacht, so wie Salomon. Ich sage, nein. Ich würde nicht nach Weisheit fragen, nicht nach Verständnis fragen. Nein, ich habe über Liebe nachgedacht, weil das ist ja das Größte. Habe ich gedacht, weißt du was, nicht mal Liebe würde ich da fragen. Und dann, was würde ich fragen? Ich würde ihn erbitten nach Furcht des Herrn. Furcht des Herrn. Und wisst ihr was? Ich frage mich, vielleicht habt ihr nie darüber so nachgedacht, aber ich frage mich, mit dem Wissen, das Salomo jetzt hat sozusagen, hätte er noch immer Weisheit gesagt? Hätte er noch immer Weisheit gesagt? Gott hat ihn gesegnet, absolut, weil Weisheit war gigantisch. Aber hätte er, nachdem er sein Leben gelebt hat, hätte er noch immer Weisheit gesagt? Und wieso ich mir die Frage gestellt habe, ist ja, Salomo, der Gott liebte und ihn trotzdem für andere Götter ersetzte. Salomo, der Gott wirklich Ehre erwies, und Gott trotzdem für andere Götter verließ. Salomo, der sogar die Bibel las und Gott total vergaß. Weißt du, meine? Oder Salomo, der wirklich die Segnungen Gottes erfuhr in seinem Leben und trotzdem in seinem Leben komplett neben der Spur war. Hätte Salomo noch immer Weisheit gesagt? Und dann überlege ich mir, hey Salomo, du hast alles, was wir haben. Du hast Reichtümer, du hast Frieden, du hast keine Kriege, dein ganzes Leben lang. Alles, was du dir wünschen kannst. Du hast Yachten, du hast Lamborghinis, du hast Porsches, du hast Klamotten, du hast alles, was du dir wünschen kannst. Die Bibel sagt sogar, dass in seinem Reich gab es Gold wie Kot auf der Straße. Ich sage, wenn du all das erlebt hast, Gott verlassen hast, seine Segnung erlebt hast, komplett in Depressionen reingekommen bist und all das erlebt hast, was würde Salomon heute sagen? Und ich glaube, dass er es uns gesagt hat. Prediger 12, 13. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott. Fürchte Gott. Und halte seine Gebote. Deswegen meine Frage ist, würde Salomon noch immer Weisheit sagen? Obwohl sein Herz, seine Herzenshaltung ist gigantisch, weißt du, ich meine, er hat nicht nach Reichtümer gefragt, er hat nicht nach Ehre gefragt, er hat nicht nach Ruhm gefragt und Gott hat gesagt, weil du nach Weisheit gefragt hast, nach Verständnis gefragt hast, gebe ich dir alles andere, ich gebe dir Weisheit, ich gebe dir Reichtum, ich gebe dir Ehre. Wisst ihr, dass andere Könige von anderen Völkern gekommen sind, um seine, und beziehungsweise Prinzessinnen und Königinnen gekommen sind, um seine Weisheit zu hören und so begeistert davon waren, dass sie nach Hause gegangen sind und gesagt haben, wir müssen das nachmachen. Was willst du als Mensch mehr? Was willst du als Mensch mehr? Die Welt zeigt uns, das ist genau das, was du brauchst. Alles, was Salomon hatte, Weisheit, alle haben dich geliebt. Hey, er hatte Frauen ohne Ende. Weißt du, okay, das ist für uns Männer, die nicht errettet sind. Alles, was du dir vorstellst, was du dir gewünscht willst, alles, was dein Fleisch will, hatte er. Alles, alles, alles. Weißt du, ich meine so, das ist Ding, er hatte 1000 Frauen, weißt du, ich meine so. Übertrieben. Kein Wunder, ist er verwirrt worden. Ja. Alles. Für was er Lust, wisst ihr was? Wisst ihr, wie reich er war? Wisst ihr, wie reich er war? Dass er, was er gemacht hat, dass er Schiffe gebaut hat, die einfach nur jahrelang auf See gehen, um andere Völker zu erkunden. Und dann haben sie die ganzen Kostbarkeiten hineingeführt. Dann haben sie Affen herbeigeführt. Der war so erfüllt mit allem, dass er gesagt hat, okay, das erfüllt mich trotzdem nicht und schickt alle aus. Wisst ihr, dass in Amerika, in Nordamerika gibt es Felsen mit hebräischen Schriftzeichen. Nicht Kolumbus hat Amerika entdeckt. Naja, die Indianer haben eher Kolumbus auf See entdeckt. Okay? Sie haben gesehen, wie er auf See umherschreibt und haben gesagt, hey, komm rein. Weißt du? Und nicht Kolumbus hat Amerika entdeckt. Nein, nein. Aber ich sage eins, bevor Kolumbus da war, tausende von Jahren zuvor hatten Leute, die Salomon ausgesandt hat, waren schon da. Hebräische Schriftzeichen sind da. Wisst ihr, dass es indianische Völker gibt, die Zeremonien durchführen, die exakt identisch sind mit den jüdischen beziehungsweise mit den biblischen Festen? Warum? Sie waren schon da. Er hatte alles. Er hat nach Weisheit gefragt. Gott hat ihn so gesehen. Er hat gesagt, weil du nach Weisheit gehst, gebe ich dir alles andere. Aber meine Frage ist, Salomon, würdest du noch immer Weisheit sagen? Und ich glaube, nein. Er sagt, das Endergebnis des Ganzen, lasst es uns hören. Fürchte Gott. Mehr brauchst du nicht. Fürchte Gott. Fürchte Gott. So jemand musst du fragen, der alles erlebt hat, alles hatte. Der alles erlebt hat, was dir die Welt sagt. Der Reichtümer hatte, der Weisheit hatte, der Ruhm hatte. Leute, wisst ihr, auf der ganzen Welt wussten sie von ihm, wie weise der war. Wie fantastisch, weißt du, so krass. Alle haben von Salomon geredet. Salomon, weißt du, Salomon, Salomon, Salomon. Und am Ende sagt er, weißt du, vergiss es. Vergiss es, das Endergebnis von allem. Lasst es uns hören. Fürchte Gott. Das ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, ich glaube, dass die Furcht des Herrn, es gibt, ich sehe nichts in der Bibel, das mit mehr Verheißungen verbunden ist, wie die Furcht des Herrn. Willst du die Verheißung für deine Kinder? Fürchte Gott. Psalm 112, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat, seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Und dann Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sogar ein Licht geht ihm auf in Finsternis. Glücklich, barmherzig und gerecht ist der, der den Herrn fürchtet. Also, was willst du mehr? Fürchte den Herrn. Das ist ein, was, lasst es uns hören. Was ist es, das Endergebnis? Fürchte Gott. Ich frage mich, ob er wirklich Weisheit am Ende des Lebens noch immer Weisheit gesagt hätte. Fürchte Gott. Ich sage euch, ich habe mir überlegt, würde ich wollen, dass ich Gott so sehe, wie ihn noch niemand gesehen hat? Und ich bin zum Entschluss gekommen, nein, ich will die Furcht des Herrn. Warum ist es so? Schaut euch Israel an. Israel, so was die alles erlebt haben mit Gott. Für Jahrzehnte waren sie versklavt, okay? Für Jahrzehnte waren sie versklavt. Und dann sagt Gott, okay, jetzt kommt ihr raus, weil ich habe etwas für euch. Und als sie rausgehen, wisst ihr was, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die kommen raus und auf einmal klopfen Leute an ihren Türen. Und ich so, was, überlegt ihr dann, die klopfen an ihren Türen. Und auf einmal sind die ganzen ägyptischen Nachbarn. Und was machen sie? Sie bringen Silber und Gold und alles Mögliche. Und sagen, nimmt, geht. nimmt, geht. Das heißt, so, nichts, weiß ich mal so, also, ich glaube an Arbeit, gell? Bevor wir Silber und Gold und so bekommen, okay? Aber es ist hier, weiß ich mal so, Gott sagt, okay, pass mal auf, ich zeige euch, wie ich euch versorge. Das Ding ist, wenn du 40 Jahre durch die Wüste gehst, hey, ich weiß nicht, ob Gold und Silber so förderlich ist, weiß ich mal so, wenn du es mit dir rumschleppen musst, aber egal. Gott zeigt auf, wie er versorgt, okay? Schaut mal die Nachbarn. Und auf einmal kamen die Nachbarn und haben Silber und Gold und alles gebracht. Und dann, als sie gingen, okay, dann gingen sie los. Dann gingen sie los. Und die Bibel sagt, dass im Psalm 105, glaube ich, steht, dass keiner unter ihnen, kein Gebrochener, kein Kranker, kein Verletzter war unter ihnen. Überlegt euch mal, Sklaven, Jahrzehnte Sklaven, geschlagen, kaum essen und so weiter. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. All diese Sachen, und die Bibel sagt, kein Gebrochener, kein Verletzter, kein Kranker war unter ihnen. Bam! Gottes Versorgung. Die Plagen, kennt ihr die 10 Plagen, die Ägypter, aber sie hat es nicht erreicht. Überlegt euch mal, du hast keine Ahnung, du hast Esslingen und alles drumherum, weißt, geplagt mit Fröschen und was weiß ich und all diesen Sachen, aber hier hast du eine Stadt, die erreicht es nicht. Ist es nicht gigantisch? All diese Sachen haben sie erlebt. Dann gehen sie in die Wüste und auf einmal merken sie in der Wüste, hey, weißt du was, meine Schuhe, die bleiben immer glänzend. Halleluja. Wow. Meine Klamotten, die sind mit ihnen gewachsen. Weißt du, man so, all diese Sachen, dann auf einmal stehen sie vom Roten Meer und das Rote Meer teilt sich. Laufen da durch. Weißt du, man so, hinter ihnen geht's zu. Dann haben sie Durst, da ist ein Felsen, aus dem Felsen kommt so viel Wasser, dass es 2 Millionen Menschen tränkt. Nicht ertränkt, tränkt. Und dann noch allerbeste, dieser Felsen ist mit ihnen geschwebt, kann man das sagen? Schwebte mit ihnen, jetzt haben wir's. Schwebte mit ihnen die ganze Zeit. Gott, wir haben Hunger, kein Problem, morgens stehst du auf, fliegt einfach nur auf dem Boden rum. Das ist so gigantisch. Gott haben sie erlebt. Weißt du, so, wir wollen das. Und du denkst, es kann nicht besser werden? Was passiert dann? Eine meiner Lieblingsbibelstellen, die ich jahrelang darüber nachgedacht habe, ist 2. Mose 24, 9 bis 11. Steht, Mose, Aaron, Nadab und Abihu und die 70 Ältesten gingen zu Gott hoch, auf den Berg. Und dann steht im Vers 11, und sie schauten Gott und aßen und tranken mit ihm. Oh mein Gott, vorbei, Schluss aus, vorbei, sie sind Weltmeister. Ich meine so, was willst du mehr? Du brauchst nicht mehr, denkst du. Nein, du willst nicht mehr, du brauchst nicht mehr. Das ist es, das ist doch, was wir trachten. Du denkst, nein, weißt du, so, Gott. Sie gehen runter, Mose bleibt oben. Nach nicht mal 20 Tagen bauen sie einen Kalb. Die Leute kamen zu den Ältesten, zu Aaron, Nadab, Abihu und kamen und sagen, Mose ist da oben. Wer weiß, wann er überhaupt wiederkommt. Wir wollen unseren eigenen Gott. Und Aaron sagt, okay, bringt mir das ganze Gold. Er nimmt das ganze Gold, sie bauen einen Falt und sie sagen, das sind eure Götter, die euch aus Ägypten geführt haben. Ich sage euch ganz ehrlich, ich will nicht mal Gott sehen. Ich will lieber die Furcht des Herrn. Weil mit der Furcht des Herrn werde ich ihn sehen. Aber wenn ich ihn sehe ohne die Furcht des Herrn, dann kann solche Sachen passieren. Katastrophe. Überleg das mal. Du denkst dir, besser kann es nicht werden. Gleich mal so. Essen, trinken, Cevapcici, Lamm, Zwiebelrostbraten, keine Ahnung, Pizza, Tortellini, weißt du, so, alles haben sie dort gesehen, was wir heute genießen, weißt du, damals, Veggie-Burger, hey, was, komm bitte, Veggie-Burger, hey, das sieht nach einem Fluch aus und nicht nach einem Segen, weißt du, so, Veggie-Burger, habt ihr schon mal einen Veggie-Burger gesehen, sorry, hey, bitte, entschuldige, habt ihr schon mal einen Veggie-Burger gesehen? Sorry, es sieht verkrüppelt aus. Einmal so. Sorry. Nein, Mann. All diese Sachen, das sind meine Vorstellungen, okay? Weil wenn du dir denkst, hey, weißt du mal so, du bist da oben, du schaust Gott. Du schaust Gott. Du isst mit ihm, du trinkst mit ihm. Kommst nach unten, nicht mal 20 Tage. Und sie bauen ein Kalb, das sie anbeten und sagen, das sind unsere Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Obwohl sie wissen, es gibt nur einen Gott. Ist es nicht verrückt? Deswegen sage ich, Herr, Furcht des Herrn. Weil ich weiß, dass die Furcht des Herrn, wenn du Glauben hast, kannst du sowas erleben. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie nicht an Gott geglaubt haben. Manchmal, wenn sie ihn geschaut haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie nicht Gott geliebt haben, wenn Gott all diese Sachen für sie gemacht hat. Du kannst mir nichts sagen. Aber was sie nicht hatten, ist die Furcht des Herrn. Was ist die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn lässt dich erbeben. Die Furcht des Herrn lässt dich erbeben, aber es ist nicht diese Furcht, die dich erbeben lässt, dass du wegrennst. Nein, das ist diese Furcht, die dich erbeben lässt und du willst immer mehr von ihm. du willst immer mehr von ihm. Du spürst irgendwas, er ist so heilig, er ist so gewaltig, er ist so wundervoll, er ist so fantastisch, er ist so kraftvoll, er ist so majestätisch, er ist so gewaltig, dass du erbebst, dein Herz ist, Mann, Gott, und du liebst mich. Aber er ist so mächtig und gewaltig, nicht, dass du wegrennst, sondern er ist so furchteinflößend, dass es dich immer mehr zu ihm zieht. So wie Ephraim der Syrer gesagt hat, einer der Kirchenväter, der gesagt hat, hey, wenn du die Furcht des Herrn hast, dann brauchst du nichts. Weil wenn du die Furcht des Herrn, überwindet jede andere Furcht. Überwindet jede andere Furcht. Hast du die Furcht des Herrn überwindet? Stell dir die Furcht, welche Ängste hast du? Überleg dir, welche Ängste du hast. Mit was wirst du vom Teufel oder vom Feind, mit was wirst du gepeinigt? Welche Ängste hast du? Wenn du die Furcht des Herrn hast, überwindest du diese Furcht. Weil du siehst, du erbebst vor Gott, dem Gewaltigen, dem Mächtigen, dem Fantastischen. Wenn du die Furcht des Herrn hast, dann reden wir nicht darüber, ob für diese Sünde Gott gnädig ist oder diese Sünde oder diese Sünde. Nein, wenn du die Furcht des Herrn hast, rennst du von Sünde weg. Nicht mit dem Verständnis, darf ich das oder darf ich das nicht? Nimmt mir das Gott weg oder nimmt? Nein. Ey, so gewaltig, die Furcht des Herrn. Schaut mal, was die Bibel sagt, Sprüche 16,6. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn du noch immer Probleme hast in gewissen Bereichen und du einfach satt bist, dass du noch immer Probleme in gewissen Bereichen hast, frage den Herrn, ob du vielleicht noch mehr Furcht des Herrn brauchst. Frage den Herrn, ob du noch mehr Furcht des Herrn brauchst. Und Furcht des Herrn ist nicht so, wisst ihr, so, du darfst nichts vor ihm sagen. Hey, einer meiner Lieblingsbibelverse in Jesaja erwähnt ihn immer wieder. Psalm 2, Gott sitzt auf seinem Thron und lacht. Und lacht. Weißt du was, das ist eine Freisetzung für mich vom Balkan. Ich liebe Lachen, ich liebe Witze, ich liebe Gemeinschaft und die Gemeinschaft zu lachen. Das ist meine größte Freude. Das ist wirklich hier auf der Erde. Wenn du mich fragst, was meine größte Freude ist, wirklich, so wie zum Beispiel letzte Woche haben einige von uns hier einfach Tische aufgebaut, wir haben Essen bestellt, wir haben gegessen. Okay, haben Witze gemacht, haben Spaß gemacht, haben gelacht und Leute haben, und ich stehe nur da. Ich will gar nicht dabei sitzen, ich will einfach nur sitzen und sehen, wie glücklich die Leute sind. Das ist so, boah, das ist mein Ding. Deswegen mache ich Geburtstagsfeiern. Nicht, weil ich Geburtstag ist so ein Ding, wen juckt mein Geburtstag, okay? Wirklich, ich sage, ich brauche keine Geschenke. Kommt, ich bestelle Lamm, ich bestelle Cevapcici, Burger, was auch immer. Hey, lasst uns Gemeinschaft haben. Ruf die Leute von den Straßen da drüben und da hinten und was weiß ich woher. Hey, was? Und wenn es zu klein wird, wir werden eine Halle mieten, ist mir egal. Das ist das, wo ich Freude habe, was ich liebe. Und wenn Gott auf dem Thron sitzt und lacht, dann will ich auch lachen. Okay, lachen. Halleluja. Schaut mal, in der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Starkes Vertrauen. Das ist nicht so, Gott, nimmst du mir das weg, weil du so heilig, gewaltig bist. Nein. Da liegt großes Vertrauen. Das ist so, boah Gott, ich fürchte dich, du wirst alles versorgen. Du wirst alles versorgen. Die den Herrn fürchten, Vermögen und Reichtum wird in ihrem Haus sein. Aber dann in demselben Psalm sagt er aber auch, dass diejenigen, die den Herrn fürchten, was? Sie leihen und helfen den Armen. Ihre Gerechtigkeit besteht ewig. Wenn du den Herrn fürchtest, dann wirst du einfach, hey, weil dann weißt du, du bist ein Kanal für großen Segen. Großen Segen. Kanal für großen Segen. Habt ihr schon mal diese Riesenrohre gesehen? Sowas bist du. Ich wollte nicht dicke Rohre sagen. Weißt du? Große Rohre, okay? Sowas bist du für den Segen des Herrn. Du bist die Lösung für viele Probleme. Du bist die Lösung vielleicht für Nachbarn und was weiß ich. Du bist die Lösung. Warum? Weil du den Herrn fürchtest. Wisst ihr, wie Gebete erhört werden? Wegen der Gottesfurcht. Einer meiner Lieblingsverse, ich habe den schon 2432 Mal, glaube ich, von mir gehört. Hebräer 5,7. Der in den Tagen seines Fleisches, über Jesus, der in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen dem dargebracht hat, der ihn vom Tod erretten kann. Und er wurde was? Wegen was? Genau. Und er wurde wegen seiner Gottesfurcht willen erhört. Jesus wurde erhört wegen seiner Gottesfurcht. Jesus wurde erhört wegen seiner Gottesfurcht und nicht, weil er Glauben hatte. Psalm 145, Vers 19. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Das ist das, was Hebräer 5,7 zitiert. Psalm 145. Wisst ihr, dass auf Gottesfurcht nicht mal der Teufel mehr eine Antwort hat? Nicht mal der Teufel hat auf Gottesfurcht mehr eine Antwort. Ihr kennt alle diese Geschichte. Als Jesus vom Teufel, von Satan versucht wurde. Und da geht es eine Versuchung, zweite Versuchung. Und ihr habt euch schon mal überlegt, wieso er nach der dritten Versuchung nichts mehr gesagt hat? Schaut mal. Wieso? Weil er gesagt hat, sorry, warte mal, wo habe ich es? Irgendwo habe ich es. Na, wo bist du? Yeah, sorry. Irgendwo habe ich es, hier. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aber Jesus zitiert hier 5. Mose 6,13. In 5. Mose 6,13 steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm allein dienen. Jesus benutzt es sozusagen interchangeably, austauschbar. Die Furcht des Herrn ist Anbetung. Aber als Jesus das verwendet hat, Jesus hat mit ihm, das ist meine Überzeugung, Hebräisch gesprochen. Er hat zitiert, 5. Mose 6,13, als Jesus zitiert hat, nur deinen Gott sollst du fürchten. Bam. Nicht mal Satan hatte mehr ein Argument und ist gegangen. Für die Furcht des Herrn gibt es keine Argumente. Für die Furcht des Herrn gibt es keine Grenzen. Für die Furcht des Herrn gibt es keine Limitierungen. Für die Furcht des Herrn gibt es keine Einschränkungen. Wir müssen verstehen, wie gewaltig und mächtig die Furcht des Herrn ist. Aber die Furcht des Herrn ist nicht, dass wir Angst haben vor Gott. Nein, die Furcht des Herrn treibt jede andere Angst aus. Aber die Furcht des Herrn bedeutet, du willst nichts anderes als ihn. Du willst nichts anderes als ihn. Weißt du, so, es ist fantastisch, was du gesehen hast, dass du mit Gott gegessen hast, dass du ihn geschaut hast, dass du mit ihm getrunken hast. Es ist fantastisch, dass du totale Zeichen und Wunder mit Gott erlebt hast. Es ist unglaublich, dass du geheilt wurdest von Gott. Es ist unglaublich, dass du versorgt worden bist von Gott. Aber trachte nach der Furcht des Herrn. Und das Endergebnis ist, lasst uns hören, fürchte Gott. Fürchte Gott. Die Furcht des Herrn kann auf dich fallen. Wir sehen das zum Beispiel im 1. Samuel 11,7. Da fiel die Furcht des Herrn auf das Volk. Die Sache ist nur manchmal fällt die Furcht des Herrn auf dich, aber das ist nicht die Furcht des Herrn, die ewig bei dir bleibt. Das ist wie nur ein Anfang, der dich weiter tiefer in die Furcht des Herrn führen soll. Warum? Weil da in Sprüche 23,7 steht, trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Trachte täglich, das ist mein tägliches Gebet. Ich habe euch gesagt, mein Gebet für den Benaftali jeden Abend war, Gott, er braucht eine Begegnung mit dir. Er braucht eine Begegnung mit dir. Er braucht seine eigene Begegnung mit dir. Ich kann ihm von Gott erzählen. Er kann Wunder sehen. Er kann von mir die Wunder hören, die wir erlebt haben. Er kann all diese Sachen. Er kann von mir die Theologie bekommen und all diese Sachen. Aber am Ende braucht er eine eigene Begegnung mit Gott. Aber jetzt ist auch mein Gebet, Gott, er braucht die Begegnung mit dir. Und lass ihn trachten nach der Furcht des Herrn jeden Tag seines Lebens bis zu seinem Lebensende. Weil dann weiß ich, dass er vom Bösen fliehen wird und seinen Weg vollbringen wird, zustande bringen wird, fantastisch beenden wird und einen Siegeskranz oben empfangen wird. Das ist das, wie es funktioniert. Es ist die Furcht des Herrn. Es ist nicht Glauben, es ist nicht Liebe, es ist nicht Gnade, es ist nicht Herrlichkeit, es ist die Furcht des Herrn. All das hat Samuel erlebt. Egal, was du dir vorstellst, er hat so viel Glauben gehabt, hey, bam. Er hat so Herrlichkeit gesehen. Wisst ihr, was für eine Herrlichkeit er gesehen hat? Dass als er gebetet hat, als die Priester gebetet haben, als der Teufel, als der Tempel eingeweiht wurde, Als der Tempel eingeweiht wurde, hat die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllt, dass die war so dick, die Herrlichkeit, dass die Priester ihre Hand vor ihren Augen nichts gesehen konnten. Und hier kommt jetzt Salomo als König in seiner Königsherrschaft und betet für den Tempel und tut den Tempel einmal. Und auf einmal ist die Herrlichkeit Gottes, fällt so stark auf den Tempel, dass ganz Israel die Herrlichkeit sieht und strömen zum Tempel. Aber es war nicht die Herrlichkeit. Und trotzdem ist er gefallen. Aber deswegen sagt er, und was ist das Endergebnis von allen? Lass es zu uns hören. Fürchte Gott. So einen musst du fragen, der all das gesehen hat und all das erlebt hat. Mit so einem willst du zusammensitzen am Ende seiner Tage. Okay, hey, sag mir, was hast du gelernt? Was hast du gelernt? Was ist es, was du sagst? Nach was sollen wir trachten? Du hast alles gesehen. Komm, sag mal. Und du erwartest möglicherweise so eine lange Erklärung, alle seine Zeugnisse, wie fantastisch Gott ist und all diese Sachen. Und er sagt, das Endergebnis von allem, fürchte Gott. Ich glaube, das ist das. Die Furcht des Herrn hat die erste Gemeinde zum Wachsen gebracht. Wegen der Furcht des Herrn hatten sie Gemeinschaft miteinander. Wegen der Furcht des Herrn haben sie miteinander Abendmahl gehabt, jeden Tag. Wegen der Furcht des Herrn haben sie sich gegenseitig versorgt. Wegen der Furcht des Herrn haben sie sich umeinander gekümmert. Wegen der Furcht des Herrn. Psalm 34:12. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Die Furcht des Herrn kann auf dich fallen und du empfindest, wie gewaltig Gott ist. Aber das ist nicht das, was dich ewig in der Furcht des Herrn laufen lässt. Und das nächste ist, trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Aber wie trachte ich nach der Furcht des Herrn? Du musst sie erlernen. Erlernen. Und wie erlernst du sie? 5. Mose 17:19. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, also in der Bibel, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Das Wort. So lernen wir den Herrn fürchten. Wenn es nicht etwas ist, was einfach nur Geschichten sind, sondern nein, Gott, hey, was redest du zu mir? Was sagst du zu mir? Was soll ich tun? Ich will deine Gebote lieben wie mein Leben. Mehr wie mein Leben. Ich will dich fürchten, mehr als alles andere. Sag mir, was ist es? Und wenn es nur ein Vers ist, sag es, was ist es, was mein Leben verändert? Ich will lernen, dich zu fürchten. Du hast Gemeinschaft, wenn du die Furcht des Herrn hast du Gemeinschaft mit dem Herrn, weil du willst, weil du musst, sondern weil du willst. Weil du willst, die Furcht des Herrn lernt dich, bringt dir bei, wie du in die Gegenwart des Herrn kommen willst. Und es ist nicht ein religiöses Gebet, dass du denkst, oh, ich muss heute beten, ich habe heute noch nicht Bibel gelesen und so weiter. Nein, nein, da geht es dann gar nicht mehr, ob du 20 Minuten Bibel liest. Da geht es gar nicht mehr darum, ob du eine Stunde betest. Da geht es nur noch darum, ich will in seine Gegenwart. Ich will in seine Gegenwart. Und dann fängst du an zu lernen, hey, seine Gegenwart ist nicht nur im Kämmerle, seine Gegenwart ist sogar im Restaurant, wenn ich bete. Weil er sagt, ihr Männer, hebt eure heiligen Hände und betet an jedem öffentlichen Ort. Warum? Weil er will, dass die Furcht des Herrn auf alle fällt. Dass sie überführt werden von Leuten, die komische Jacken tragen und Glatzen haben und Silberketten. Nein, das ist nicht Silber. Aber sieht gut aus, gell? Weißgold, ne? Hey, wenn das Weißgold wäre, dann habe ich für 7 Euro habe ich echt jemanden übers Ohr gehauen. Ne? Schrott. Oh Mann. Wenn du die Furcht des Herrn hast, dann willst du niemanden unterdrücken, dann willst du niemanden übervorteilen, du willst jeden segnen. Wenn du die Furcht des Herrn hast, dann hast du das Verlangen zu sein wie Gott. Zu sein wie Gott. Du willst so sein wie Gott. Die Bibel sagt das. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir verwandelt in das gleiche Bild, wie er ist. So wie er ist, so sind wir auf dieser Welt. Du willst so sein wie er. Du hast Hochmut und Stolz. Du hast das Verlangen zu sein wie Gott. Verweile im Frieden. Du wirst abhängig von diesem Frieden, der dich im Boot schlafen lässt, wenn andere denken, sie sterben. Das ist die Furcht des Herrn. weil die Furcht des Herrn schafft Vertrauen. Jesus schläft im Boot, weil er die Furcht des Herrn hat, und alle anderen, die zwar an ihn glauben und ihm nachfolgen, haben Angst um ihr Leben. Aber die Furcht des Herrn schafft Vertrauen. Ehrlichkeit, du willst Gott gefallen und nicht deinen Vorteil herausziehen. Ehre Vater und Mutter und die Eltern, du entwickelst Dankbarkeit. Sei sanftmütig und nicht bösartig. Du entwickelst diese Liebe für Menschen. Höre, was Gott dir sagt und laufe in dem. Du bekommst Freude an seinen Geboten. Das ist die Furcht des Herrn. Das ist, was die Furcht des Herrn. Ich habe euch letztes Mal 26 Sachen jetzt aufgezeigt, die Furcht des Herrn. Ich kann euch nochmal 26 Sachen sagen. Und nächste Woche nochmal 26, die Bibel über die Furcht des Herrn sagt. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Ich glaube, es gibt nichts Besseres als die Furcht des Herrn, weil dann wirst du Gott in seiner so sehen, dann wirst du Gott anfangen so zu lieben, dann wirst du Gott an Gott so anfangen so zu glauben, dann wirst du für Gott dein Leben so geben, hingeben wollen wie noch nie zuvor in deinem Leben. Warum? Dieser Salomo, der alles hatte, am Ende seiner Tage sagt er, und das Endergebnis von allem ist Amen.